Hallo und herzlich willkommen beim letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Ich bin Anja Brechsler.
Mein Name ist Matthias Auer.
Und ich bin Christine Meierhofer. Wir starten ja jede Folge mit einem kleinen Mitbringsel. Und ich habe heute jedem von euch... Ich habe ein bisschen bei meinem Kollegen am Nachbartisch gestirrt, was da für Müll herumliegt. Ich habe jedem von euch eine leere Plastikflasche mitgebracht.
Ich dachte, wir reden nächsten Monat über dieses Recycling-Pfand.
Genau. Sind wahrscheinlich schon neue Pfandflaschen.
Sind sie, ja. Die zumindest, ja.
Er hat da schon
also
ein Pfand.
Danke für die 25 Cent. Also 25 Cent, ja.
Die Frage, die ich euch dazu stelle, was haben diese leeren Plastikflaschen mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Du darfst beginnen, weil ich glaube, ich habe eine Idee.
Okay, die leeren Plastikflaschen werden, wenn sie dann gesammelt werden, mittels KI sortiert.
Das ist schön. Korrekt, ja. Das ist total richtig. Also in höchst modernen Recyclinganlagen wird das nicht mehr von einer Person sortiert, sondern von einer Kamera mit KI, die dann ganz schnell erkennen kann, ist das jetzt PET oder nicht.
Ja, toll. Jetzt hast du es erraten statt mir, verdammt.
Ja. Du warst jetzt gar nicht mehr dran.
Ich hätte ganz was anderes gesagt.
Wirklich? Was denn?
Ach so. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist eine Halbliterflasche und einen halben Liter Wasser brauche ich, wenn ich 20 ChatGPT-Anfragen mache. Zum Beispiel, also so viel braucht das Rechenzentrum dafür.
Ah ja, die Zahl ist mir auch untergekommen.
Ich dachte daran, darauf wolltest du hinaus.
Aber Wasser, nicht Cola. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe mir das nicht selbst überlegt, sondern ChatGPT gefragt, was es als Mitbringsel empfehlen würde. Also KI bewirbt sich ein bisschen selbst heute. Ist natürlich ein ambivalentes Beispiel, weil wir den Plastikmüll noch so gut sortieren können, hat noch nicht das Problem des Plastikmülls gelöst.
An sich gelöst.
Also zeigt vielleicht schon ganz gut, ja, was KI kann und was es nicht kann vielleicht. Meine Frage an euch zum Start, nutzt ihr KI? Wir wissen ja, künstliche Intelligenz hat einen sehr hohen Energieverbrauch. Du hast gerade schon das Wasser erwähnt. Darf man ChatGPT ruhigen Klimagewissens überhaupt irgendwas fragen?
Also ich verwende ChatGPT fast jeden Tag. Es ist halt mega praktisch. Ich denke auch viel drüber nach über den hohen Energieverbrauch und den Wasserverbrauch, aber es ist ein praktisches Tool, so wie jedes andere Tool halt auch, das uns mittlerweile die Tech-Riesen aus Silicon Valley gebracht haben. Ja, ich lasse mir zum Beispiel helfen, wenn ich es ist jetzt sehr nischig, wenn ich ein Strickmuster umrechnen muss. Das ist mir dann ein bisschen zu hohe mentale Akrobatik. Und ChatGPT kann das super.
Ich nutze es nicht täglich, privat eigentlich fast gar nicht. Also für die Recherche selber nutze ich es für schnelle Übersetzungen. Da ist es ganz praktisch. Und was ich ganz gut finde, ist, wenn ich mich in einem Thema gar nicht auskenne und ich muss sehr schnell irgendwas halbwegs Sinnvolles produzieren, lasse ich mir gerne so Quellen ausspucken. Dann sage ich gerne, ich muss was wissen über das und das. Gib mir 5 Absätze und schreib dazu, wo du es her hast. Oder ich brauche einen Ansprechpartner zu dem und dem Thema. Gib mir bitte 5 Vorschläge im deutschsprachigen Raum. Das funktioniert auch ganz gut.
Ja, ich habe zu diesem Thema auch mit einer Spezialistin gesprochen, nämlich mit Ivona Brandic. Sie ist Informatikerin und forscht an der TU Wien. Sie beschäftigt sich da unter anderem mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Informatik. Und ich habe sie gefragt, ob es überhaupt Sinn macht, mit KI bewusst umzugehen, um Energie zu sparen.
Da irgendwie selber auf der Endnutzerebene versuchen, da Strom zu sparen, indem ich nur halb so viel AI nutze, der ist Effekt verschwindend gering. Also da muss man wirklich schon einen ganz großen Schrauben drehen. Da muss die Politik das angehen. Da muss man einfach schauen, wo kommt der Strom her? Wie kann man Gesetze verändern? Wie kann man das versteuern? Wie kann man das lenken durch diese Maßnahmen und so weiter? Also ich sage mal, das Beste, was man machen kann, ist Bildung zu verstehen.
Ja, aber auch wenn man eben in dem Camp ist, wo du bist, Christine, heißt es ja nicht, dass einem KI trotzdem nicht jeden Tag begegnet irgendwo. Also es ist ja auch schon die ganze Zeit im Einsatz, um uns zum Beispiel die besten Werbungen anzuzeigen, wo auch immer man gerade surft oder scrollt. Also man kann sich ja fast nicht dafür entscheiden, künstliche Intelligenz gar nicht zu verwenden. Das wird für uns entschieden.
Ja, das stimmt. Umso zentraler dann die Frage, wie viel Energie braucht das eigentlich alles? Matthias, ich glaube, du hast dir ein bisschen angeschaut, in welcher Größenordnung wir uns da bewegen.
Die Internationale Energieagentur hat da praktischerweise vor wenigen Wochen erst eine ganz aktuelle Studie dazu herausgebracht, die habe ich mir angesehen. Also dass prinzipiell das Trainieren und auch die Nutzung von diesen Rechenmodellen sehr stromintensiv ist, weiß man ja. Die Schätzung der IEA ist, dass sich der Strombedarf der Rechenzentren in den nächsten 5 Jahren, also bis 2030, verdoppeln wird. Zum Vergleich, damit man weiß, was das dann ist, das ist circa so viel wie Japan im Moment in einem Jahr verbraucht. Also so viel brauchen dann auch die Rechenzentren für die künstliche Intelligenz, die wir nutzen. Also man sieht, das ist schon ein großer Faktor, wo es dann auch um die Frage gehen wird, woher kommt dieser Strom? Gibt es genug Strom für alle Anwendungen, die sich die Menschheit also ausdenkt und für alles, was in den kommenden Jahren halt auch noch elektrifiziert werden soll.
Was mir gar nicht so bewusst war, die Differenzierung zwischen dem aktiven Anwenden, also wenn ich jetzt zum Beispiel ChatGPT irgendwas frage, und natürlich der Bereitstellung dieser Technologie überhaupt.
Da gibt es auch eine Studie von der University of Massachusetts, hat sich angesehen, ChatGPT-3. Was da quasi das Training an Strom verbraucht hat, das ist vergleichsweise wenig eigentlich, finde ich sogar. Das ist so viel wie der Jahresverbrauch von 120 US-Haushalten. Also ich finde, das geht eigentlich für das, was es ist.
ChatGPT-3 ist jetzt auch schon ein älteres Modell und die neueren brauchen ja immer mehr.
Ja, ja. Also das ChatGPT-4 dürfte in etwa 3 bis 5 Mal so viel gebraucht haben, alleine fürs Training. Aber der große Brocken kommt dann wahrscheinlich trotzdem in der Nutzung. Das war ja bei Google auch schon immer ein Thema, wie viel quasi einmal googeln an Energie frisst. Das sind 0,3 Wattstunden. Und das ist eben bei ChatGPT im Moment circa 10-mal so viel. Oder anders gesagt, wenn es mir rein um den Stromverbrauch geht, kann ich 10-mal googeln, statt einmal ChatGPT fragen.
Also Ivona Brandic, die Informatikerin, mit der ich gesprochen habe, die hat mir eben auch erklärt, dass der Energieverbrauch auf NutzerInnenseite und eben das Backend sozusagen, also von Seiten der Modellbildung, dass diese beiden Aspekte gar nicht so einfach voneinander zu trennen sind.
Die Modellbildung kann man durchaus vielleicht auch so weit steuern, dass man sagt, man schaut, dass die Rechenzentren grünen und nachhaltigen Strom benötigen, weil die auch hier in einer Art und Weise auch zentral verwaltet werden. Ja. Ich kann aber sehr wenig steuern, was dann die Endbenutzer machen und welchen Energiemix die benutzen. Und das kann, selbst wenn das wenig Energie benötigt, kann sehr, also wirklich katastrophale Folgen haben. Ja. Ein Beispiel, ja, Indien hat eine riesengroße Population von Menschen, die hauptsächlich Smartphones benutzen und gar keine Desktops oder Laptops haben. Ja. Und in Indien ist Energiemix katastrophal. Die meiste Energie kommt von den braunen Quellen, also Kohlekraftwerke oder sowas. Der gesamte Strom kommt aus den Kohlekraftwerken. Da kann ich noch so grüne Modelle haben, die in einem Rechenzentrum, in einem grünen Rechenzentrum entstanden sind. Das verhaut man sich mehr oder weniger zusammen. Deshalb muss man das alles global betrachten.
Also es ist nicht so einfach. Bleibt irgendwie trotzdem die Frage, die du aufgeworfen hast, Matthias. Wo kommt denn der Strom her, den diese ganzen Rechenzentren brauchen?
Na, der kommt überwiegend aus ganz herkömmlicher Stromproduktion immer noch, obwohl sich eigentlich alle großen Tech-Konzerne mittlerweile recht ambitionierte Klimaziele verpasst haben und auch wirklich tatsächlich viel tun, um ihre Rechenzentren mit erneuerbarem Strom zu versorgen. Also das heißt, da gibt's große, große Investitionen in Solarparks, in Windparks, in unkonventionelle Geothermie, auch in so SMRs, also in so kleine modulare Atomkraftwerke, geht auch so weit, dass in manchen, also gerade in Texas zum Beispiel, in Bundesstaaten, wo halt sehr viele Rechenzentren sind in den USA, dass andere Industrien auch schon geklagt haben gegen die Stromerzeuger, weil eben kein grüner Strom mehr übrig ist für sie, die sie für ihre eigenen Dekarbonisierungspläne bräuchten. Aber unterm Strich bleibt immer stehen, es ist in Wahrheit viel zu wenig Energie da. Microsoft hat zum Beispiel vor ein paar Jahren gesagt, sie wollen 2030 CO2-negativ sein. Tatsächlich haben sie heuer oder im vergangenen Jahr 30% mehr CO2-Ausstoß verursacht als 2020, eben aufgrund des starken Wachstums der Rechenzentren. Bei Google ist es dasselbe, die wollten 2030 die Netto-Null haben und haben fast ein Plus von 50% gegenüber 2019. Also man sieht, alleine der Umstieg auf Erneuerbare geht einfach nicht schnell genug und führt auch zu ganz anderen Folgeproblemen. Also viele Rechenzentrumsbetreiber gehen zum Beispiel in Regionen, wo viel Sonne ist, weil ich da eben günstigen Solarstrom haben kann. Und die Kehrseite der Medaille ist eben, dass ich dann in einer Gegend stehe, wo der Wasserstress schon extrem groß ist. Und Rechenzentren sind eben nicht nur hungrig nach Strom, sondern eben auch durstig nach Wasser. Und da tut sich quasi eine zweite ökologische Flanke auf für die Branche. Das Wasser brauchen die Rechenzentren ja in erster Linie, um die Server zu kühlen, um Überhitzung zu vermeiden. Und dafür werden so große Kühltürme gebaut, wo sie halt Wasser verdunsten lassen. Und das ist halt sehr ressourcenintensiv.
Und ich habe in der Recherche erfahren, dass das eben auch tatsächlich erstklassiges Wasser sein muss, also von Trinkwasserqualität.
Ja, wir haben auf jeden Fall zu den Pools ein weiteres Wasserproblem dazu bekommen.
Genau, aber so was wie Energieverbrauch ist ja eigentlich nur ein Teilaspekt, also es gibt ja noch sehr viel mehr Kritikpunkte eigentlich an der künstlichen Intelligenz über sowas wie Datenschutz, Urheberrecht und so weiter. Da haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist aber an und für sich auch ein sehr großes Thema.
Das ist noch gar nicht so lange her, dass rausgekommen ist, dass die AI von Meta mit einer riesengroßen Bibliothek an Büchern trainiert worden ist, für die sie eigentlich nicht die Rechte hatten. Also im Prinzip wurden diese Bücher gestohlen, um diese AI zu trainieren. Und da haben sich ja auch einige ÖsterreicherInnen, also österreichische AutorInnen, zu Wort gemeldet, dass halt ihre Bücher dabei sind und dementsprechend halt pissed sind, weil Meta das halt einfach macht und eigentlich ein riesiger Konzern ist, der das auch regulär quasi machen könnte. Also könnten ja Anfragen bei Verlegen, was sie aber nicht machen.
Es ist natürlich schon auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass jede Suchanfrage, die ich stelle, auch genutzt wird, um weiter das Modell zu trainieren und eben besser zu werden. Oder jeden Text, den ich zum Beispiel von mir hochlade, dass der auch genutzt wird.
Das ist dann alles Teil der Trainingsdaten. Ja, also keine persönlichen Sachen eingeben, wenn man mit ChatGPT sich unterhält, ist ein guter Rat.
Ist es nicht auch extrem problematisch, dass es im Endeffekt ja dann doch, glaube ich, nur drei Konzerne sind, die sich da um diesen KI-Markt rangeln? Also sprich, da habe ich ja dann letztlich eine arge Konzentration, Machtkonzentration, wenn es um künstliche Intelligenz geht, bei eben, also in unserem Fall wahrscheinlich eher US-amerikanischen Konzernen. Wie kann man sich dagegen schützen oder macht Europa da irgendwas? Kann man da was dagegen machen oder ist das wieder so ein Feld, wo man sagt, ja, da waren die anderen leider schneller und da schauen wir halt jetzt einmal zu.
Also die EU ist da schon aktiv geworden, zumindest was das Regulieren betrifft von AI. Also es gibt den AI Act. Da geht's größtenteils darum, die Risiken einzuschätzen von diesen künstlichen Intelligenzprogrammen. Es muss zum Beispiel immer gekennzeichnet sein in der EU, wenn man mit KI-Inhalten interagiert. Also sei es jetzt Bild, Text, Video und sie müssen auch zumindest eine Zusammenfassung von den Trainingsdaten veröffentlichen. Und ich glaube, in den USA schaut es da mit Regulierung noch sehr mau aus bis jetzt. Ob sich das in naher Zukunft ändert, ist fraglich. Aber es ist natürlich auch ein Problem, dass die alle aus den USA kommen. Aus dem Silicon Valley, und das ist ja alles sehr profitgetrieben, auch wenn OpenAI jetzt zum Beispiel noch nicht profitorientiert ist. Ich glaube, sie wollen es bis Ende dieses Jahrzehnts dann sein. Es geht natürlich um Geld und wer da am schnellsten quasi das Beste hat und dann halt entsprechend für alle Aktionärinnen und InvestorInnen Geld scheffelt. Und was dann dabei für Probleme entstehen, ist halt zweitrangig. Das ist natürlich insbesondere jetzt, wenn wir über Energieverbrauch und Wasserverbrauch reden, fürs Klima schlecht, aber eben auch für eine riesige Anzahl an anderen Themen, also eben ethische Fragen, was ist mit dem Datenschutz, was passiert da eigentlich mit uns, wenn wir so viel Cognitive Offloading, nennt sich das, betreiben, also wenn wir so viele Aufgaben auslagern an die Technik. Ja, also die machen da ein riesiges Fass auf und es wird halt nicht geschaut, wie können wir die Zukunft damit positiv gestalten? Also es sind erstens Tech-Optimisten, sind sie. Also sie glauben eigentlich, dass sie mit ihren technologischen Lösungen so eigentlich eh alles hinbringen und das wird schon und es braucht nur genug Zeit und Energie und ja Geld und dann passt das schon alles.
Es gibt ja auch tatsächlich eine Reihe an Beispielen. Es gibt Forschungsprojekte aus dem Klima- und Umweltbereich, wo KI genutzt wird, zu Modelle bilden, um Muster zu erkennen, für einen guten Zweck sozusagen.
Da gibt es viele Beispiele natürlich, die auch in die Richtung gehen. Ich habe mal mit Gavin McCormick gesprochen, ein junger Amerikaner, der die Climate Trace Coalition gegründet hat. Das ist eine Organisation, die KI-gestützt, also mittels Satelliten und KI dabei hilft, zu schauen, wo auf der Welt quasi Methanlecks vorkommen. Also wo zum Beispiel eine Gasleitung defekt ist, eine große Gaspipeline oder wo halt Erdgasproduktionen nicht ausreichend dicht sind und sehr, sehr viel von diesem aggressiven Treibhausgas entweicht, weil die Daten, die Unternehmen selber bereitstellen, sehr oft nicht so ganz der Wahrheit entsprechen, weil sie sich natürlich ein bisschen in ein besseres Licht stellen wollen. Also das ist so ein Beispiel. Es gibt aber auch in Österreich Unternehmer oder in dem Fall waren das Wissenschaftler aus Linz, die wirklich ein cooles Programm entwickelt haben. Und zwar ist das eine KI, die vorhersagen kann, wo Dürre auftreten wird und wie viel Wasser bestimmte Flüsse führen werden in der näheren Zukunft. Und das aber ohne direkt auf so meteorologische Prognosen zugreifen zu müssen, sondern eben aufgrund der Sammlung und Auswertung von Abermillionen von anderen Daten, bitte keine Details fragen. Es dürfte auf jeden Fall so toll funktioniert haben, dass das KI-Modell inklusive Forschern mittlerweile von Google aufgekauft worden ist. Also auch da sind wir leider wieder zurück in der alten Marktmacht und Monopolisten-Diskussion. Aber klar, es ist ein Tool, mit dem man auch sinnvolle Sachen machen kann. Die Frage ist, glaube ich, letztlich für welche von den Anwendungen wird dann halt auch bezahlt werden? Also was wird dann die Anwendung sein, die Tech-Konzerne auch wirklich monetarisieren können? Wird das was sein, so punkto macht ein eigenes Katzenvideo? Ich weiß schon, das will kein Mensch, aber damit man circa weiß, was das ist. Dann glaube ich, ist es das wahrscheinlich nicht wert, was wir da an Ressourcen, Daten und Energie hineinwerfen. Oder ist es halt in irgendeiner Form ein Business Case, wo die Welt auch was davon hat, dann wäre es wahrscheinlich schon so.
Ja, darüber, wie wir das vielleicht nicht den Tech-Konzernen allein überlassen können, wofür wir Technologien einsetzen, sondern wie wir das vielleicht als Gesellschaft gemeinsam entscheiden können auf die eine oder andere Art, habe ich auch mit Ivona Brandic gesprochen. Sie hat da vor allem eine Lösungsidee.
Es wird früher oder später die Besteuerung von CO2-Fußabdruck kommen. Das muss früher oder später kommen, anders geht's nicht. Und das kann man dann auch sehr gut steuern. Wenn ich für alles, was ich mache, völlig egal, ob ich einen Tisch baue und jede Schraube hat einen CO2-Fußabdruck, ob ich ein Programm baue, ob ich eine KI-Anfrage mache, wenn das alles einen CO2-Fußabdruck hat und das hat einen Preis, dann kann man steuern. Man kann durch Steuern, man kann durch Kredite, durch Subventionen, man kann dann auch viel bewirken. Und ich glaube, früher oder später läuft es darauf hinaus. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei.
Ja, voll einen guten Punkt. Es ist eine gesellschaftliche Frage. Gesellschaftlich gesehen, wenn die Politik eingreift, da kann man dann schon was bewegen und das vielleicht auch in eine brauchbare Richtung lenken.
Also das heißt, die Techno-Optimisten glauben dann, die KI wird dazu führen, dass wir, also nicht die Welt so effizient und energiesparend aufsetzen, dass unterm Strich was Gutes rauskommt.
Das ist, glaube ich, schon ein ganz geläufiger Gedanke, wenn es darum geht, was KI alles optimieren oder besser machen kann. Also da geht es oft darum, Dinge, Systeme effizienter zu machen, beispielsweise wenn es um Energieverbrauch geht oder so. Da gibt es natürlich auch die Gefahr des Rebound-Effekts. Also den kennen wir ja schon aus der Vergangenheit von bisherigen Fortschritten, dass wenn zum Beispiel Geräte energieeffizienter werden, dass dann das nicht dazu führt, dass insgesamt weniger Energie verbraucht wird, sondern eher dazu führt, dass Leute dann mehr Geräte haben. Ivona Brandic, die sieht da die Lösung eher nicht so sehr in der Effizienz, sondern in der Suffizienz.
da muss man einfach auch von diesem Effizienzgedanken zum Suffizienzgedanken kommen. Also was muss man alles digitalisieren? Was muss alles über eine KI laufen? Was soll man lieber gar nicht angreifen? Also da kommen auch ganz andere Aspekte. Also ich kann mich noch und nöcher digitalisieren und ich kann in der Früh aufstehen, mein Overleaf aufmachen. Ich kann 20 Stunden durcharbeiten. Ich muss nicht mal aufstehen, weil ich einfach alles am Bildschirm habe. Ist das gesund? Nein. Wie kann ich ein Leben gestalten? Wie kann ich mich bewegen in eine Stadt? Ich glaube, darum geht es. Wie kann man unsere Umgebung so gestalten, dass ein gesunder Lebensstil uns ermöglicht wird? Und das eben, was eben automatisiert, digitalisiert werden kann, das soll auch gemacht werden. Aber auf der anderen Seite brauchen wir zum Beispiel viel mehr Bewegung, als wir es jetzt tun. Ja?
Ja, tolles Schlussstatement, würde ich sagen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, ich schmeiß mein Handy gleich weg.
Hör mir du nicht,
ja, das weiß ich. Aber ich höre mir noch deinen Mutmacher an.
Ja, sehr gerne. Forschende in Singapur haben eine neue Methode entwickelt, mit der man Strom aus fallenden Regentropfen gewinnen kann. Die Wassertropfen werden dafür durch ein vertikales Rohr geleitet und genau dabei, also wenn das Wasser an einer vertikalen Oberfläche hinunterrinnt, entsteht eine elektrische Ladung. Das funktioniert ungefähr so, wie wenn man sich an einem Luftballonstandtisch auflädt. Das Wasser wird dann jedenfalls aufgefangen und der Strom über Drähte weitergeleitet. Und bei den Tests hat der Strom gereicht, um 12 kleine Lampen für 20 Sekunden leuchten zu lassen. Also das steckt jetzt noch in den Kinderschuhen, soll aber einfacher sein als herkömmliche Wasserkraftwerke, für die man ja große Wasservolumen wie Flüsse braucht. Und man soll es auf Dächer bauen können, zum Beispiel in Städten mit viel Regen.
Mut! Ich werde mich dann ernsthaft damit beschäftigen, wenn es 12
Rechenzentren,
12 ChatGPT-Anfragen. Genau.
Naja, oder die andere Frage ist natürlich, kann ich das Regenwasser dann wenigstens zur Kühlung von diesen Datenzentren verwenden?
Wenn es noch sauber ist?
Ja.
Wir hoffen auf regnerische Zeiten.
Ja, der Mai war verregnet genug. Das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Bis dahin freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Oder ihr schreibt uns an podcast@diepresse.com.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis. Baba.